Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben in dieser Perikopenreihe in den letzten Sonntagen oder erleben es auch immer wieder mal, dass Evangelium und Predigtext unterschiedlich sind. Manchmal ist das ja, dass das Evangelium zugleich der Predigtext ist. Haben wir aber nicht. Also deshalb Evangeliumslesung. Und nochmal ein Wort, was man als Evangeliumslesung nehmen könnte. Der Predigtext heute aus Lukas 22, die Verse 47 bis 53. Wir machen einen gewaltigen Sprung. Auch in der Zeit, in der wir sind, in der Passionszeit. Vorab, Jesus ist mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Er spricht mit dem Vater: Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschieht, und der Rest pennt. Und dann weckt Jesus die Jünger. Und als Jesus noch redete, siehe, da kam eine Schar. Und einer von den Zwölfen, der mit Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Also noch einmal den Blick zurückgewandt vor dieses Geschehen. Jesus im Garten Gethsemane. Er hat sich zurückgezogen. Um Zeit mit seinem Vater zu haben. Ja, um mit dem Vater zu ringen. Er ringt ja auch mit sich selbst. Mit all dem, was in ihm vorgeht. Mit den Gefühlen, die er hat. Mit den Gedanken, die ihn bewegen. Durchaus auch mit Angst. Und als Mensch, da würde gern das verhindern, was da auf ihn zukommt, denn es geht um alles. Es geht um sein Leben. Besser gesagt darum, dass er sich noch einmal ganz Gott, dem Vater, anvertraut. Bis dahin war der Weg Jesu ja schon wirklich nicht immer leicht gewesen. Mit den ganzen Anfeindungen und den Versuchungen zu trotzen. Seinen Weg zu gehen, damit die Menschen an ihm sehen, wer Gott ist und welche Gedanken von Zukunft und Hoffnung Gott hat. Und jetzt, im Garten Gethsemane zu dieser Stunde, da heißt es, es geht um mehr. Den letzten, den entscheidenden Schritt gilt es zu gehen. Und diesen Schritt nicht zu verweigern, sich diesem Schritt nicht zu entziehen. Jesus wusste, die Stunde ist da, wo seinen Feinden und seinem Widersacher Raum gegeben wird, der Zugriff auf Jesus freigegeben wird. Was für innere Anfechtungen Jesus in dieser Stunde plagen mussten, wer kann das erahnen? Aber Jesus gibt sich diesen inneren Anfechtungen nicht hin. Er tat, was der Name dieses Sonntages ist. Er richtete seine Augen, er richtet seine ganze Aufmerksamkeit, er richtet seine Gedanken, sein Herz, seine Gefühle, seinen Willen auf Gott hin. Und mit ihm im Garten Gethsemane waren seine Jünger, 11 zumindest, waren da. Und er bat sie, mit ihm zu wachen. Im Grunde genommen für ihn zu beten, damit er durchhält und nicht schwach wird. Er hätte diese Gebetsunterstützung der Seinen gebraucht, aber die sind eingeschlafen. Als Jesus sie weckte, da kamen seine Häscher und mit ihnen einer von den Seinen, Judas. Es waren eingeschlafen und der andere richtete sein Augenmerk auf seine Gedanken und seine Gefühle, auf die eigenen Begehrlichkeiten. Jetzt konnte er einen Gewinn machen. Und er musste nicht mehr tun, als Jesus grüßen mit einem Bruderkuss, bitte, ich stelle mir das ganz anders vor, als dieser, ich sage nicht weiter, sonst stellen wir uns das alle noch vor. Schon passiert. Er grüßte Jesus mit dem Bruderkuss, ganz vertraut. Schlimm. Für die Häscher war damit klar, zweifelsfrei, den mit dem Bruderkuss gegrüßten, das ist der, den es gilt zu verhaften. Wie traurig musste Jesus sein, wie mag ihm das zu Herzen gegangen sein und gleichzeitig wie sehr sein Mitleid wohl auch um Judas entbrannte. Liegt das nicht in dieser Frage auch mit drin? Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Judas, hast du dir überlegt? Bist du dir gewiss, was du dir gerade selber damit antust? Ja. Wie blind kann der Griff nach schnellem Geld einen machen? Wegen 30 Silberlinge um des eigenen Vorteils willen zerstört Judas am Ende nicht nur seine Beziehung zu Jesus. Er zerstört sein eigenes Leben. Was zunächst für ihn wie ein Gewinn aussah, wurde für ihn zu seinem tiefsten Fall. Was kann die Gier aus einem Menschen machen? Sie verblendet die Sicht, sie verdirbt den Charakter, geht buchstäblich über Leichen, verrät Werte, denunziert Menschen. Und Gier muss nicht allein nach Geld gieren und Reichtum, sondern auch nach Macht, nach Anerkennung, nach Ehre, nach Ruhm. Und so kann die Gier eines Einzelnen ein ganzes Volk, ganze Länder ins Verderben, in den Abgrund stürzen und unermessliches Leid anrichten. Wer der Gier verfällt, der ist in seinem Blick gebunden und gefangen. Da waren die anderen 11 Jünger, die mit Jesus waren, die die Häscher sahen, die mit Schwertern und Spießen kamen, und sie kamen auf den Gedanken, Jesus zu verteidigen, ihn aus dieser Situation herauszuboxen. Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und bevor Jesus antworten konnte, ergriff einer von ihnen die Initiative und hieb einem der Knechte des Hohenpriesters das Ohr ab. Die 11 wollten Jesus verteidigen, ihm zur Seite stehen, aber eben ganz anders, als Jesus es dachte. Einige Augenblicke zuvor wäre es ihm wichtig gewesen, sie hätten mit ihm gewacht, hätten gebetet, ihre Augen, ihr Herz, ihre Gedanken auf Gott gerichtet, hätten auf Gott hingeschaut, aber sie schliefen. Jetzt sahen sie nur, was ihnen vor Augen war, und sie reagierten menschlich auf das, worin sie gerade waren. Sie handelten nach ihrem Verständnis und nach ihrem naheliegenden Muster. Der eine der Gier verfallen, die anderen weltliche Muster verfallen, menschlichen Denken verfallen. Der eine wie die anderen waren in ihrem Tun geblendet und gefangen. Sie erkannten die Stunde und ihre Bedeutung nicht. 11 kämpften dagegen an, aber es war Gottes Stunde. Es war die Stunde des Menschensohns und zugleich die der Hecher und der Macht der Finsternis. Es war nicht die Stunde, wo diese einfach so die Oberhand gewonnen hatten. Es war die Stunde, die Gott und Jesus ihnen überließ. Hohepriester, deren Knechte und alle, die da kamen, um Jesus zu verhaften, dachten, sie wären die Akteure. Sie würden Regie führen und wären Herren der Lage. Sie sahen durchaus ihre Stunde gekommen, endlich diesen Jesus loszuwerden. Aber auch sie waren gehalten und waren verblendet von ihrer Idee. Gefangen in ihrer Kränkung, in ihrer Eitelkeit, in ihrer Angst oder worin sonst. Ihr Lieben, wie vieles kann uns den Blick verstellen und trüben, kann uns Falsches vorgaukeln, kann uns falsch für richtig halten. Meine persönliche Freiheit geht über alles und gesehen wird nicht, wie sehr andere darunter zu leiden haben. Denn meine persönliche Freiheit hat immer auch mit der Gemeinschaft zu tun, steht immer in Beziehung zum Miteinander. Und leider erleben wir es, dass die größten Enttäuschungen und Verletzungen meist nicht von außen kommen, sondern von innen, da, wo wir Vertrauen wagen und schenken. So wie hier bei Jesus. Und Vertrauen zerbricht. Beziehungen werden zerstört, weil das Festhalten an der eigenen Sicht das Gespräch hindert, Kompromisse verhindert und es nicht möglich ist, dennoch miteinander einen Weg zu gehen. Wir haben das in den letzten Jahren erfahren, Menschen haben es davor erfahren und wir werden es weiter so erfahren. Auch in Gemeinden, um unterschiedlicher theologischer Ansicht willen, darum, weil der eigene Blick nicht mehr auf Gott geht. Zwar meint, auf Gott gerichtet zu sein, doch in Wirklichkeit ganz auf sich gerichtet. Und wir blicken durch unser eigenes Anliegen hin auf Gott und meinen dann von ihm genau die Antwort zu kriegen, die uns passt auf das, was wir sehen. Jesus dagegen bleibt mit seinem Blick auf Gott gerichtet, ohne sich trüben zu lassen, was ihn vielleicht selber bewegt. Er ist der Friedefürst. Er hält darum in dieser Situation nicht dagegen. Er heilt den Knechten. Er gibt ihm wieder das Ohr, heißt das Schwert einzustecken. So ist Gott. Der Knecht weiß nicht, was es heißt, seine Augen auf den Herrn zu richten. Aber wie Jesus ihm begegnet ist, das öffnet ihm vielleicht das Auge, das Herz, das Ohr. Und Jesus lehrt die Seinen eine Lektion. Mit dem eigenen Tun, so edel und gut es zu sein scheint, können wir gegen Gott stehen. Ihr, den Herrn verteidigen wollen, kann sich als ein gegen Gott stehen entpuppen. Geht es uns manchmal nicht auch so, dass wir innerlich kämpfen, dass wir mit Anfechtungen zu kämpfen haben, dass wir dann Gott, den Herrn, anrufen, er möge uns diese Anfechtung von uns nehmen, und merken dabei manchmal gar nicht, dass das, wogegen wir angehen, von ihm kommt oder zugelassen ist. Sein Weg mit uns, um uns etwas zu lehren, um uns in die Reife zu bringen, um uns näher mit ihm zu verbinden, was auch immer. Nur im genauen Hinschauen und Hinhören auf ihn können wir das vielleicht erkennen. Jesus musste dies alles erleiden, damit er für uns zum Ritter, zum Christus wird. Nicht der Kampf mit dem Schwert bringt dem Menschen das Heil. Es ist Jesu Gehorsam dem Vater gegenüber. Jesu Vertrauen dem Vater gegenüber. Gegen allen Augenschein. Wie wichtig ist es zu jeder Zeit, auch in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir unsere Augen, unsere Ohren, unsere Herzen auf den Herrn gerichtet haben. Nicht auf uns selbst, nicht auf das, was die Welt in unterschiedlichen Tönen von sich gibt. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. So lebte Jesus. So wurde in ihm Gott der Vater und das Reich Gottes sichtbar und erfahrbar. Bevor wir uns zu einer Handlung hinreißen lassen, bevor wir unseren Verlangen und Gedanken oder Gefühlen folgen, bevor wir irgendeiner Meinung, einem Trend, was auch immer übernehmen, heißt es, die Augen des Herzens auf den Herrn zu richten, Gott zu suchen. In sein Wort hineinzuschauen, im Gebet zu sein, bereit zu sein, sich von Gott in die Umkehr rufen zu lassen, weg von dem eigenen hin zu dem, was Gottes Gedanke ist. Er weiß, welche Gedanken er für uns hat, des Friedens und nicht des Leides, Gedanken der Hoffnung und der Zukunft für mich und zugleich im Zusammenspiel mit einander. Jesus rief seine Jünger auf, mit ihm zu wachen, zu erkennen, was Gottes Gedanke für diese Stunde ist. Und dieser Ruf gilt uns heute auch. Wenn wir nicht lernen und nicht beständig unsere Augen des Herzens auf den Herrn richten, erliegen wir wie ein Judas oder wie die 11 Jünger. Aber Gott hat Besseres für uns. Amen.